Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge ist Silke Kruse-Weber mein Gast. Ihr Buch und Kartenset Reflect, ein Beobachtungs- und Reflexionstool für Instrumental- und Gesangslehrende, ist 2023 erschienen. Unter Mitarbeit von Margaret Tumler und Elizabeth Bukura hat sie hier auf der Grundlage musikpädagogischer Theorien ganz verschiedene Kompetenzen systematisiert, an denen Instrumental-, Gesangs- und MusiklehrerInnen bewusst arbeiten können. Zu diesen Kompetenzen gehören ja schon längst nicht mehr nur künstlerische Kompetenzen, wie zum Beispiel Lernstrategien und Übemethoden, sondern auch die didaktische Kompetenz, ein differenziertes Feedback geben zu können oder auch die Selbstkompetenz, Flexibilität und Adaptivität. Das sind jetzt nur drei Beispiele für spezifische Kompetenzen, die Lehrende im musikpädagogischen Bereich immer wieder neu reflektieren und weiterentwickeln können. Auf dem Kartenset zum Buch hat jede spezifische Kompetenz eine eigene Karte bekommen, auf deren Rückseite Fragen stehen, die wir uns selbst stellen und auch beantworten sollen. Oder die wir in Gruppen stellen und beantworten können, um uns selbst einzuschätzen und eine Vorstellung von Unterrichtsqualität zu bekommen, die wir gemeinsam mit anderen erreichen möchten. Was ist darüber hinaus über Silke Kruse-Weber zu sagen? Sie studierte Klavier- und Musikwissenschaft, war lange Zeit als Freelancerin und Klavierlehrerin tätig, promovierte in der Musikpädagogik und war bis 2022 Professorin für Instrumental- und Gesangspädagogik an der Kunstuniversität Graz, wo sie das Institut für Musikpädagogik und die Curricula-Kommission geleitet hat. Silke, zum Stichwort Reflexion habe ich neulich in einem musikpädagogischen Buch gelesen, dass wir oft interessante Entdeckungen machen können, wenn wir rückblickend über unseren eigenen Unterricht reflektieren. Zum Beispiel über konkrete Dinge, die sich in Interaktion mit unseren SchülerInnen ereignet haben und die unsere Sichtweise verändert haben. Und um dich direkt ein bisschen persönlich kennenzulernen, interessiert mich, welche Entdeckungen du in deiner Unterrichtspraxis gemacht hast.
Ja, ein schöner Begriff, Entdeckungsreise. Das kann ich nur bestärken. Mir fallen zwei Geschichten ein, eine mit einer Klavierschülerin als junge Lehrerin und eine im späteren Alter 2016 auf einer Fortbildung in Finnland, wo wir über Instrumentalunterricht gesprochen haben, wo ich Critical Response kennengelernt habe. Aber ich fange vielleicht mit der Geschichte der Klavierschülerin an, weil die kommt mir immer wieder ins Gedächtnis. Und zwar eine Anfängerin, die von Anfang an sehr kess auftrat und sagte, damit klar sei, sie wolle auf keinen Fall Noten lernen. Und ich dachte, nun ja, okay. Ich hatte noch nicht viele Jahre Erfahrung und habe gedacht, na ja, dann, wenn du das so meinst, dann probieren wir das.
Cool.
Bin ja sehr so eher traditionell sozusagen ausgebildet. Und ja, wir haben ohne Noten gespielt, also nur Lieder, die sie kannte. Und sie war auch tatsächlich motiviert. Wir haben gesungen, wir haben gespielt und zunehmend fing sie an, auch freier zu improvisieren. Und das war wirklich eine richtige Zusammenarbeit und wir haben beide viel gelernt. Und eines Tages, also sie hat die auch in den Klassen Vorspielen, die ich regelmäßig hatte, vorgespielt. Und dieses erste Stück, weiß ich noch, hieß Des Beaux Rêves, von den schönen Träumen. Und naja, sie hat dann eine zweite und eine dritte, man kann dann schon sagen, Komposition angefertigt. Und bei der vierten etwa fragte sie mich, Mensch Silke, was ist mit meiner ersten Komposition? Weißt du noch, wie die ging? Ich habe die vergessen. Wie schade. Was machen wir denn da? Naja, und du kannst dir schon denken, was passiert ist. Ich habe gesagt, du, ich fürchte, wir müssen die wieder lernen, die erste irgendwie uns erinnern und du schreibst das auf. Eine wunderbare Erinnerung für dich und vielleicht auch für mich, wenn du sie mir überlässt. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht hast du sogar Lust, dieses Notenprogramm Sibelius mal auszuprobieren. Ich selbst konnte es nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat das gemacht, nur mit diesem Probeprogramm.
Krass.
Und ja, einmal ist sie auch was, konnte sie nicht richtig speichern, das gab große Tränen. Naja, und sie hat immer mehr aufgeschrieben und mich dann mich über SMS immer gefragt, was heißt denn jetzt lauter werden auf Italienisch? Was heißt schneller werden? Und also sie hat sich quasi mich gefragt und hat das selbstbestimmt und autonom geleitet, ihr Lernen. Und ja, das fand ich wirklich ganz toll. Und es hat sich so entwickelt, dass sie jetzt, sie spielt heute noch Klavier, sie ist gerade an einer Beethoven-Sonate und sie spielt nach Noten. Und was ich daraus gelernt habe, was die große Entdeckung war, ja, also man muss den Schülern und Schülerinnen Zeit geben und auch oft das bekannte Wege verlassen, auf unbekannten Wegen mitreisen quasi, sie begleiten und ja, das kann dadurch etwas Wunderschönes entstehen.
Tolle Geschichte, finde ich. Und das erinnert mich jetzt ein bisschen auch an mich selbst und mein eigenes Musikmachen. Ich habe auch so in den letzten 15 Jahren immer wieder mal Songs geschrieben, war aber oft zu faul, mich danach an einen Rechner zu setzen und die auch zu notieren. Und bei mir ist es ehrlich gesagt bis heute auch so, dass ich die Songs darum immer mal wieder einfach nur für mich so spiele, damit ich sie nicht vergesse.
Ja, ich hatte natürlich den Hintergedanken, dass sie Noten lernt dann.
Ja, das spielt uns natürlich wunderbar in die Hände, weil wir dann gleich über den Sinn und Zweck des Notenlesens und Aufschreibens sprechen können. Mich würde jetzt auch noch die zweite Geschichte interessieren. Was ist denn passiert, als du dann später in Finnland warst?
Da habe ich eine Fortbildung gemacht, das war 2016, auf einem ICON-Seminar. Das ist Innovative Conservatoire. Das wurde damals geleitet von Helena Gaunt. Und Liz Lerman war dort und hat ihr Critical Response-Prozess hat sie vorgestellt. Und wir waren aus allen möglichen Hochschulen aus ganz Europa. Ja, sie hat uns das anhand wie heißen nochmal die kleinen Kuchen? Mir fällt der Name nicht ein.
Muffins?
Ja, anhand eines Muffins hat sie uns das Feedback, wie man nach Critical Response Feedback gibt, hat sie uns vorgestellt und dann haben wir es auch anhand einer musikalischen Präsentation gemacht. Und das hat für mich neue Welten eröffnet, komplett. Also über das Feedback geben, weil wir Instrumentallehrkräfte gerne von Anfang an gleich sagen und auch immer wissen, was besser gemacht werden kann. Und zuerst auf das schauen, wo ein Defizit ist und auf Verbesserungsmöglichkeiten. Und diese Schritte waren einfach komplett anders und von einer tiefsten Wertschätzung geprägt, dem Gegenüber und einem motivieren wollen und einem selbstbestimmten Arbeiten für die weitere Arbeit. Genau. Die Stufen, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Nee, erzähl's ruhig jetzt.
Also das, was ich sehr schön fand, war, dass im ersten Schritt statt eines Verbesserungsvorschlages man seine Meinung sagt, seine persönliche Meinung. Was hat das mit mir gemacht, diese Präsentation? Das kann, wie gesagt, aus dem Leben sein, ein Kuchen oder auch eben ein Stück aus dem Unterricht. Und was hat mich bewegt? Was hat mich überrascht? Was hat mich erstaunt? Also wirklich ganz, ganz persönlich. Im zweiten Schritt werden Fragen gestellt, sowohl vom Schüler oder Schülerin oder man sagte dort eben dem Künstler oder der Künstlerin und von mir. Also es werden im Dialog Fragen gestellt, die möglichst offen und wertfrei sind. Warum hast du so ein langsames Tempo genommen? Wo schon so eine Tendenz ist, sondern was hast du für eine Tempovorstellung? Wie hast du mit dem Tempo gearbeitet? Was ist dir dabei wichtig? Also immer wieder im Hinblick auf das selbstbestimmte und autonome Lernen. Ja, dann erst im dritten Schritt frage ich die Person, die etwas präsentiert hat, ob ich eine Meinung zu einer bestimmten Sache, zum Beispiel zur Intonation oder zur Haltung oder zum Tempo haben darf, ob ich Verbesserungsvorschläge zu diesem Thema anbringen kann. In der Regel wird nach diesem Prozess immer Ja gesagt. Und wenn Nein, ist das auch kein Problem, weil man das wertschätzt und respektiert. Ja, und dann sagt man als persönliche Meinung, man stellt klar, dass das die eigene persönliche, subjektive Meinung ist und nicht objektiv. Das ist das Entscheidende. Ja. Mann spielt das Stück so und so. Und das hast du nicht, das sind die Dinge, die eben beschämen, sondern auch hier wieder so formulieren, dass die andere Person eben große Lust hat, auszuprobieren. Das Schöne ist, wenn wir waren in einer Gruppe und je mehr Vorschläge kommen, man wird überflutet von kreativen Vorschlägen und ist so begeistert, dass man wirklich rausrennt und sofort anfangen möchte, diese Dinge umzusetzen. Es ist wichtig, dass man nicht in die Verteidigungshaltung geht, niemals rechtfertigen, auch wichtig, was uns oft schwer fällt. Also es gab auch viele Probleme bei dem Üben dieses Prozesses, weil wir immer wieder doch suggestive Fragen oder wertende Fragen, geschlossene Fragen oder doch Meinungen, wertende Meinungen reingebracht haben. Wir sind es einfach so gewöhnt, in unserem Bildungssystem zu werten. Das ist einfach so dicht in uns und es passiert mir heute noch. Es ist nicht so, dass ich es jetzt voll gelernt habe. Ich muss mich auch heute immer noch wieder korrigieren. Aber ich arbeite dran und ich habe das auch in Graz an der Kunstuniversität mit vielen Lehrenden geübt und geprobt und die haben das zum Teil auch übernommen und wir haben wirklich sehr, sehr gutes Feedback dazu. Ja.
Ja, ich halte das auch für wirklich zentral, dass wir Feedback so rüberbringen können, dass junge Menschen dann auch zu tollen MusikerInnen werden können. Und was du da beschreibst, das kann ich auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen bestätigen. Ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit am Ende des Semesters auch wieder ein Feedback zum Seminar geben lassen. Und dieser Punkt, ich höre mir jetzt einfach nur mal an, was die Studierenden zu diesem Seminar zu sagen haben und ich rechtfertige mich jetzt nicht sofort, den finde ich auch extrem schwer. Also ich achte da auch mittlerweile drauf, ob und wann ich in den Rechtfertigungsmodus gehe und dann versuche ich das zu stoppen, den anderen einfach erstmal nur zuzuhören und danach dann nochmal drüber nachzudenken, wie ich in Zukunft damit umgehen kann. Eine Frage habe ich noch zu diesem Critical Response Modell. Warum hat sie da den Muffin gewählt? Ich habe zum Beispiel mal das Shit Sandwich kennengelernt, aber das bedeutet ja was anderes.
Nein, sie wollte einfach nur zeigen, dass man das im Leben überhaupt, dass man das für jede Arbeit, für jeden Arbeitsprozess nutzen kann. Das ist, ja, also auch in der Ehe, in der Familie, ne? Also, ja, das wollte sie damit zeigen.
Ja, stimmt. Da sagen wir auch, wow, der ist aber lecker, der Kuchen, den du gebacken hast.
Oder er ist eben nicht lecker.
Ich finde das echt cool, weil dieser erste Schritt, diese persönliche Mitteilung, wie ich etwas empfinde oder wahrnehme, direkt so entwaffnend sein kann. Weil ich einfach sofort sage, wie etwas bei mir ankommt und damit nehme ich direkt vielleicht so eine gewisse Spannung raus, die bei anderen Formen des Feedbacks die Stimmung ganz schön anspannend werden lassen kann. Und vielleicht ist das auch der psychologische Trick dabei.
Auch nicht einfach, sprachlich Wörter, Worte zu finden, weil wir das nicht gewohnt sind zu beschreiben, also vor allen Dingen als Lehrperson, dass wir sagen, was macht dieses Stück mit mir, wenn wir hören Hänschen klein? Ne? Also viele sagen auch, das ist erst nur für Fortgeschrittene. Ich vertrete nicht diese Ansicht, sondern ich denke, es ist von Anfang an und immer eine Haltung, eine tiefe Haltung dem anderen gegenüber. Und dass das auch im Anfangsunterricht möglich ist. Also deshalb sage ich auch eine Haltung. Also ich muss mich nicht sklavisch an diese Schritte halten. Das ist nicht möglich im alltäglichen Instrumentalunterricht. Aber wenn ich den Spirit mitnehme von diesem Critical Response Prozess, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen. Und das Fragen, wenn ich darauf achte, dass eben nicht nur ich frage, sondern auch ich die Schülerinnen und Schüler animiere, Fragen zu stellen und offene Fragen möglichst, ja.
Ja, also ich habe im Februar und März viele Studierende in Schulen besucht, die da ihre ersten Unterrichtsstunden gegeben haben. Und ich war dann jeweils bei einer dabei und wir haben im Anschluss gemeinsam darüber reflektiert. Und da ist mein Ansatz zurzeit auch, dass ich mir viele Fragen aufschreibe, die ich den Studierenden danach zu ihrem Unterricht stelle, um erstmal herauszufinden, welche Idee sich eigentlich hinter einer Aufgabe oder einer Handlung verbirgt. Und da versuche ich auch immer, offene und wertfreie Fragen zu formulieren. Und da merke ich dann, dass einige Studierende damit gut umgehen können und andere aber direkt nach der Wertung in einer Frage suchen. Auch wenn ich die gar nicht in dem Sinne negativ wertend, sondern wirklich offen meinen und auch offen stellen will. Was ich ja vor langer Zeit, vermutlich im Referendariat, mal gelernt habe, ist das Shit-Sandwich. Da übt man in Gruppen erst etwas Positives zu sagen, dann etwas Verbesserungswürdiges und dann wieder etwas Positives. Und das kann schnell zu so einer Routine werden. Und diejenigen, die das Feedback bekommen, warten dann vielleicht nur auf das Verbesserungswürdige und hören nicht so richtig mehr auf das Gute in der Rückmeldung. Und es kann gut sein, dass das etwas mit der Erziehung durch unser Bildungssystem zu tun hat.
Ja, bei dem, wenn man erst das Gute sagt und dann das Schlechte, das finde ich überhaupt nicht überzeugend. Man wartet dann nur auf das andere, weil und hört gar nicht mehr richtig zu. Also darauf, das ist nicht so mein Ding.
Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, auf deine Werte und Normen in Bezug auf das Reflektieren über Unterricht zu kommen. Was ist dir denn wichtig, wenn du mit anderen Menschen über Unterricht reflektierst?
Also natürlich einmal, dass ich nicht auf die Fehler fixiert bin und nicht sofort selber die Fehler verbessere, sondern dass ich insgesamt eine fehlerfreundliche Haltung zeige. Wir können das oft nicht aushalten, wenn Lernende, also Schülerinnen und Schüler, spielen und sie verspielen sich und korrigieren sich dann selbst und das dauert manchmal ewig. Aber ich liebe gerade diese Momente. Ich warte so gerne, weil dieses sich selbst korrigieren und wahrnehmen, verbessern, ist für mich der wichtigste Moment überhaupt. Weil sie lernen dabei nämlich auch die Selbstständigkeit, was ja für das häusliche Üben, wenn sie alleine sind, so wichtig ist. Also darauf achte ich und dann, siehe Critical Response, wie ich schon gesagt habe, dass ich auch tatsächlich die Schülerin motiviere, Fragen zu stellen. Was hast du für Fragen an mich? Was möchtest du wissen? Und ich frage, wie hast du geübt? Also nicht sofort jedenfalls mit Urteilen. Und wenn ich eine Gruppe habe zum Beispiel, also ein Studierender oder eine Studierende hat unterrichtet, eine Lehrpraxis, dann auch hier ist es mir wichtig, mich eher wie ein Facilitator zu verhalten. Also zurückhaltend, also offene Fragen zu stellen und auch zu motivieren, dass die Studierenden offene Fragen stellen. Und ich versuche aktiv zuzuhören und mich empathisch in diese Bedürfnisse der Studierenden hineinzuversetzen. Dann frage ich zum Beispiel auch, was waren Ihre Ziele und was war Ihnen wichtig selbst? Mit welchen Kompetenzen haben Sie sich selbst auseinandergesetzt beim Unterrichten? Was ist Ihnen jetzt gerade wichtig? Also ich versuche, Wertschätzung zu zeigen über dem, was Sie vorbereitet haben. Es geht darum zu erfragen, was sind die fachlichen oder die allgemeinen Ziele für die Unterrichtssitzung. Ich frage nach einer Selbsteinschätzung zum Beispiel. Wie würde die Studierende selbst das einschätzen, wie er oder sie auf die Ziele, die er genannt hat, reagieren würde. Und ich würde auch fragen, welche Unterrichtsansätze sind dir besonders geglückt in der letzten Zeit? Und vielleicht auch eben sagen, eben, wie war das heute? Ist es dir wieder geglückt? Wie war etwas anders? Also Ressourcenorientierung. Ich habe jetzt ein bisschen die Karten auch von Reflekt schon vor Augen. Und ich möchte insgesamt wirklich autonomes Denken anregen und dass die Studierenden eigene Gedanken eben formulieren und nicht von meinen Erwartungen zu viel hören wollen. Also ich versuche meine Erwartungen da auch, mich zurückzuhalten. Außer es ist gezielt gefragt. Ja, was möchte ich noch? Ich möchte, dass sie ihr Lernen eben, dass sie dafür Verantwortung übernehmen und selbstbestimmt denken. Ich habe in dem Reflekt-Projekt auch Arbeitsblätter dafür, die ich sehr spannend finde. Also es geht darum, dass sie jeder Studierende oder Lernende und jede Lehrperson kann und soll ihr eigenes Lehrprofil entwickeln können. Und in so einem Setting, also Feedback-Setting, kann man das auch so machen, dass die Studierenden diese Balance Wheels die ich da angehängt habe, dass die von verschiedenen Personen ausgefüllt werden. Man kann das aufteilen, also in verschiedene Kompetenzbereiche, weil es ist ja alles sehr viel.
Ja, und ich glaube, wir müssen auch kurz erklären, was ein Balance Wheel eigentlich ist. Ich fand die Idee nämlich auch sehr schön, diese Methode, die ich aus dem systemischen Coaching kenne, auf die Instrumental- und Gesangspädagogik zu übertragen. Ich kenne das Balance Wheel als Rad der Werte, weil ich das in einem Individualcoaching auch schon mal selbst ausgefüllt habe. Und es geht ja bei diesem Rad darum, sich über die Werte klar zu werden, die uns für unser Leben wichtig sind und die wir im Zusammenleben mit anderen Menschen leben wollen. Und diese Werte schreiben wir dann in das Rad, das verschiedene Tortenstücke hat, und dann markieren wir für uns auch, wie stark wir einen bestimmten Wert aktuell in unserem Leben überhaupt realisieren. Das ist also aus meiner Sicht ein sehr ermächtigendes Tool und in Bezug auf die Lehrtätigkeit auch sehr hilfreich, wenn wir uns darüber klar werden wollen, was uns hier in der musikalischen Arbeit mit anderen wichtig ist.
Sehe ich auch so. Und es geht aber nicht nur darum, also diese Muster und diese Werte sozusagen sichtbar zu machen, sondern auch im nächsten Schritt gleich darum, sich zu verändern und weiterzuentwickeln. Ganz wichtiger Punkt. Es geht immer bei mir um Erweiterung oder überhaupt beim Reflektieren, um Erweiterung der Handlungskompetenzen. Und auch das ist super, wenn man das mit anderen, mit Kolleginnen zusammen macht in diesen Peer Groups. Weil man eben andere Sichtweisen bekommt. Ich habe noch ein weiteres Tool da angefügt, das ist dieses Walt Disney Kreativtechnik, wo man eben verschiedene Sichtweisen einnimmt, dass man erst sagt, und das finde ich auch so toll, was ist meine Vision? Wo will ich hin? Und zwar ohne irgendwelche Einschränkungen, dass man sich traut, wirklich die Vision zu formulieren und dann im nächsten Schritt, wie kann ich es umsetzen? Was brauche ich alles dafür? Und erst im nächsten Schritt, was kann alles kommen? Das kann man eben dann auch aufteilen, im Dialog oder unter mehreren. Ja, was kann alles passieren? Was muss ich überwinden? Ich brauche keine Ahnung, ich muss Bücher lesen, ich muss Geld haben dafür oder ich brauche mehr Raum, mehr Zeit und oder mehr Selbstbewusstsein. Es gibt so viele Möglichkeiten und dann wird überlegt, wie man sie überwinden kann und dann fängt man wieder an, zirkulär dann wieder neue Ziele zu setzen und so kann sich eine Entwicklung, ja, Weiterentwicklung wunderbar gestalten.
In deinem Buch beziehst du dich ja auch auf das Konzept des Reflective Practitioner von Donald Schön, das er schon in den 80er Jahren entwickelt hat. Und er hat ja schon damals den Gedanken formuliert, dass es im Rahmen der Ausübung einer Profession wichtig ist, das eigene Handeln immer wieder zu reflektieren. Was ist denn jetzt deine persönliche Antwort auf die Frage, warum es wichtig ist, immer wieder unser eigenes Handeln zu reflektieren?
Ja, also da gibt es auch viele Gründe für. Es betrifft vor allen Dingen die berufliche Weiterentwicklung jetzt bei uns. Zum Beispiel unbewusste Routinen, die man so drin hat, diese aufzudecken. Es ist zu beobachten, nämlich, dass viele Lehrende gerne so unterrichten, wie sie selbst unterrichtet wurden, anstatt so zu unterrichten, wie sie gelehrt wurden von uns. Das hört man auch immer wieder in den Diskussionen mit den Studierenden. Ja, also unbewusste Routinen aufzudecken. Ja, warum? Weil manchmal macht man Dinge, man ist sich gar nicht bewusst und wundert sich, dass man auch keinen Erfolg hat mit gewissen Strategien. Es geht darum, auch zugrunde liegende Werte, Überzeugungen und einfach Muster unseres Handelns bewusst zu machen. Wenn ich sie nicht reflektiere, kann eben sein, dass etwas Unerwünschtes passiert im Unterricht. Zum Beispiel, wenn ich immer nur als Lehrende Fragen stelle, wundere ich mich irgendwann, wenn meine Schülerinnen und Schüler keine Fragen stellen und kein autonomes Denken haben. Ne? Nur zum Beispiel. Oder Unterricht ist insgesamt durch Komplexität gekennzeichnet. Und das beschreibt ja auch Donald Schön. Wir haben eine ständige Unsicherheit, Instabilität und Einmaligkeit in jeder Unterrichtssituation. Schön hat dafür die Metapher des sumpfigen Bodens, in den wir plötzlich einsinken. Also was hier nicht hilft, sind also Methoden, die man immer wieder technokratisch einsetzt, sondern wir müssen uns anpassen. Kommunikativ, kreativ und flexibel. Ich beziehe mich übrigens hier mit den drei Begriffen auf den Film Chamäleons. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der handelt genau davon, dass wir Lehrenden, Instrumentallehrkräfte uns beständig an die Situation anpassen und wie ein Chamäleon quasi kreativ und flexibel auf die Situation oder auf die Schülerinnen und Schüler eingehen. Es ist ein künstlerischer Dokumentarfilm, der 2021 von Fritz Aigner fertiggestellt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Team der Instrumentalpädagogik an der Kunstuniversität Graz. Ja, das ist wirklich ein schöner Film. Michael Dartsch hat eine sehr schöne, ausführliche, detaillierte Rezension auch zu dem Film geschrieben. Und also dieses sich beständig anpassen an die Situation, nochmal zurück zu deiner Frage, warum reflektieren.
Ja.
Und eben, weil es gibt eine riesige Entwicklungsdynamik in unserem Fach und die Bedingungen von Instrumental- und Gesangsunterricht sind heutzutage wirklich tiefgreifenden Wandlungen unterworfen. Und ja, wie ich vorher schon sagte, Unterricht ist sehr komplex mit vielen Unsicherheiten und vorhersehbaren Situationen. Und da ist es wichtig, durch Reflexion immer wieder eine neue Position oder Haltung einzunehmen, die es möglich macht, dass wir Handlungsalternativen entwickeln oder auch eben einen anderen Blickwinkel bekommen.
Jetzt hast du ein paar gute Gründe genannt, warum wir über unser professionelles Handeln reflektieren sollten. Aber die Frage, was die Reflective Practitioners genau tun und wie, die ist gerade noch so ein bisschen offen geblieben. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Das sind also diejenigen, die systematisch vor allen Dingen im Austausch mit Kolleginnen analysieren und Handlungsalternativen entwickeln. Und schön unterscheidet zwei Arten des Reflective Practice, die aber beide ganz dicht in einer wechselseitigen Beziehung stehen. Und zwar einmal Reflection in Action, also Reflexion im Handeln, wörtlich übersetzt. Und es geht darum, dass wir in einem sehr schnellen Tempo eigentlich während des Handelns unsere Ergebnisse beständig mit unseren Absichten vergleichen. Und das passiert mehr oder weniger nicht durch Worte, sondern ganzheitlich. An einer Stelle sagt schön auch Thinking in our feet. Wir denken mit unseren Füßen. Das ist eher ein ganzheitlicher Akt, implizit. Und in einem schnellen Tempo, wie gesagt, treffen wir Entscheidungen. Und wenn etwas Unvorhergesehenes kommt, eine sehr schnelle Analyse und sehr kreativ und flexibel. Reflection on Action, gehe nochmal zurück, die Reflection in Action kann man jetzt transportieren in eine Reflection on Action, das heißt nach der Handlung, die Reflexion über das Handeln. Also wenn wir Abstand haben, zeitlich und räumlich von der Handlung und keinen Handlungsdruck. Und diese Art der Reflexion wird auch oft synonym verwendet mit der Critical Reflection. Aber die Voraussetzung für diese Reflexion, für Reflection on Action, ist immer die Erfahrung. Und die Erfahrung bekommen wir nur durch die Reflection in Action. Ne? Also das ist sehr dicht miteinander vernetzt.
Hast du da noch ein konkretes Beispiel aus der Unterrichtspraxis für diese Vernetzung der Formen der Reflexion?
Also ich beobachte das Spiel und den Schüler und die Schülerinnen die ganze Zeit und entscheide beständig neu, über welche Aufgaben können wir machen. Zum Beispiel im Klavierspiel. Ich merke bei einem Lied, es gibt rhythmische Probleme. So, jetzt kann ich das Ganze auflösen und sagen, wir klatschen nur den Rhythmus. Wir singen ihn. Dann, wir gehen weg vom Klavier, wir gehen auf den Hocker, legen die Noten auf den Hocker und klatschen es auf dem Hocker, weil vielleicht hilft diese Distanz zum Klavier. Wir gehen wieder zurück zum Klavier. Und eine Hand spielt, die andere patscht den Rhythmus, also linke Hand spielt, rechte Hand patscht den Rhythmus auf den Oberschenkel und umgekehrt. Es geht darum, eine Spielfreude und Flexibilität, auch eine körperliche und geistige, beides, zu fördern. Und durch immer wieder neues Explorieren von neuen Übungen. Und diese Übungen werden halt, die sind nicht geplant, die habe ich nicht vorher in meiner Unterrichtsplanung notiert. Die entstehen durch Erfahrung und durch Reflection in Action. Und bei als Beispiel für Reflection on Action wäre eventuell eben, also ich kann gemeinsam natürlich mit dem Schüler und der Schülerin sprechen auch. Das ist auch schon Reflection on Action. Aber wenn ich zum Beispiel mitschreibe, auch über einen längeren Zeitraum, was ich so mache, erkenne ich wieder Muster. Dann erkennen, aha, möglicherweise habe ich doch zu wenig, war ich zu dicht am Notentext und ich könnte doch wieder mehr mit den Elementen spielerisch, variationsreich umgehen. Und bin dann ohne Handlungsdruck und kann so die Muster meiner Musizieransätze sozusagen aus dem Unterricht reflektieren. Genau.
Ich würde jetzt gern noch ein Stichwort aus deinem Buch aufgreifen und ein bisschen darüber sprechen wollen, und zwar Musicians as Makers in Society. Der Begriff kommt vom AEC, dem Verbund von Musikhochschulen in Europa, der damit ausdrücken wollte, dass MusikerInnen mit ihrem Handeln Gesellschaften mitgestalten können. Mich interessiert jetzt deine Antwort auf die Frage, wie wir als MusikerInnen und PädagogInnen eigentlich Gesellschaften mitgestalten.
Ja, das habe ich in der Tat erst nur kurz angesprochen, aber ist ein Riesenthema und wird immer brisanter, wie man ja auch am deutschsprachigen Diskurs sehen kann, dass jetzt auch Artistic Citizenship 2023 ganz stark im deutschsprachigen Diskurs ist. Neulich habe ich einen Podcast gehört über Demokratie, Pädagogik, ja, und das Service Learning. Das sind alles Begriffe, die in diese Richtung gehen. Wir sind einfach, wir stehen in tiefen Krisen weltweit und sind inmitten eines wirklich großen gesellschaftlichen Wandels. Und wir sind wirklich alle zu jedem Moment gefordert, eine demokratische Haltung anzunehmen oder eine fördernde Haltung, die Demokratie ermöglicht. Und dazu haben wir eben auch als Instrumentallehrkräfte Möglichkeiten. Es geht darum, dass wir nicht mehr von starren Normen und festgesetzten, unverrückbaren Regeln und Normen ausgehen im Unterrichten. Also das muss so gespielt werden, das wurde immer so, und sondern dass eben Partizipation im Vordergrund steht. Das ist also das wichtigste Wort eigentlich, Partizipation. Es geht darum, dass wir wieder spielerischer an das Musizieren herangehen, dass wir weniger Produkt, sondern prozessorientiert sind. Ich zähle es gerade erstmal auf, dass wir die Vielfalt explorieren, keine Ausgrenzung erlauben, das Fremde, uns auf das Fremde einlassen und jeden willkommen heißen, der einen Vorschlag hat, der uns zunächst fremd erscheint. Siehe damals die Caroline mit ihrem Vorschlag, ein Klavierunterricht ohne Noten. Ja, also es geht um Partizipation und wir sehen halt in Reflekt das Künstlerische wirklich in einem umfassenden Sinne. Und so wurden auch die Reflexionsfragen dazu gestellt. Um ein Beispiel mal zu nennen, also es ist ja erst in der Entwicklung. Wir entwickeln uns auch gerade sehr. Ich habe also kein komplettes Kompendium, sondern auch hier wieder nur eine Grundhaltung. Wenn ich zum Beispiel Klassenvorspiele plane, wäre es nicht im Sinne einer Artistic Citizenship, wenn diese Klassenvorspiele nur ein Training und eine Präsentation von eingeübten Stücken sind, sondern es geht in diesem neuen Ansatz, oder so neu ist er ja gar nicht, aber in der Partizipation geht es darum, dass wir allen ermöglichen, allen Beteiligten, bei einem Klassenvorspiel zum Beispiel im Seniorenheim. Man möchte ja einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Wie kann das ausschauen um die Weihnachtszeit? Nicht, dass ich im Präsentationsmodus komme, um mit den Worten von Thomas Turino zu sprechen, sondern eben im partizipativen Modus. Ich kann vorab die Bewohnerinnen und Bewohner fragen, was wünscht ihr euch? Welche Lieder? Wie habt ihr musiziert? Wie habt ihr das gemacht? Und daraufhin auch mein Programm so gestalten, nicht mein Programm, aber mit den Kindern und Jugendlichen, die möglicherweise diese Gespräche mitführen. Alles ist da möglich. Es geht um eine Begegnung und es geht um ein Berührtwerden und ein sich verändern und ein sich öffnen, um etwas Neues zu schaffen, gemeinsam Neues zu schaffen. Und das hat ein ganz, ganz hohes Potenzial. Also ich habe das an einem Projekt erlebt selbst. Ich habe ja selber nicht mehr Klavier unterrichtet, jetzt die letzten Jahre, aber in Graz hatten wir das Projekt Meet for Music, was sehr explorativ war. Wir haben sind dafür ja nicht ausgebildet gewesen, so ein ganz offenes Ensemble zu gründen, wo jeder kommen kann, ohne Anmeldung, egal welche Kultur, egal welche Voraussetzungen, kostenlos, also so niederschwellig wie möglich. Und was dort entstanden ist, sowohl beim Singen oder auch beim Drum Circle, ohne dass wir etwas immer wieder eingeübt haben, automatisiert haben, war ganz bewegend und umwerfend. Ja, also so in diese Richtung kann ich mir das vorstellen und ich finde auch ganz wichtig, dass in der Ausbildung eben dieser Aspekt ganz neu gedacht wird, dass wir einen Beitrag leisten. Das brennt mir auf der Seele.
Vielen Dank, liebe Silke, dass du mit uns geteilt hast, was dir auf der musikpädagogischen Seele brennt. Ich fand deine Erzählungen sehr, sehr spannend. Das war die 75. Folge von Mehr als Töne. Silke Kruse-Weber und ich freuen uns über Feedback zur Folge auf der Internetseite mehralstöne.podigy.io. An dieser Stelle möchte ich noch der Musikhochschule Lübeck danken, dass sie die Publikationskosten für diesen Podcast trägt. Wer der nächste Gast oder die nächste Gästin im Podcast sein wird, ist noch nicht ganz klar, aber es wird wieder eine spannende Persönlichkeit sein. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.